Herzlich willkommen zur ersten Folge How I Got Into Fintech, Karrierewege in die Branche, dem neuen Podcast von Payment and Banking, bei dem wir uns mit Experten aus der Branche darüber unterhalten, wie sie eigentlich, wie der Name des Podcasts schon verrät, in die Fintech-Branche gekommen sind. Und heute starten Christina und ich mit einem ganz besonderen tollen Gast, und zwar mit Peter Rubesche, Country Manager Germany bei Mastercard. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Moin zusammen, freut mich sehr, dass ich bei euch sein kann.
Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite, und wir haben quasi eines der ersten Mysterien gleich zu Beginn des Podcasts gelöst. Ich glaube, der Sebastian hat deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Kann das sein?
Ja, ich bin immer noch erstarrt in Demut. Das gelingt den wenigsten, und ich bin auch Schlimmes gewöhnt mit diesem Namen, aber da darf man nicht pingelig sein. Von daher wunderbar.
Rubesek.
Genau.
Ich habe ihn ja auch ausgequetscht auf der, ich glaube, auf der Banking Exchange beim Vorabenddinner habe ich ihn nochmal beim informellen Dinner gefragt, wie man seinen Namen richtig ausspricht, weil ich mich das schon lange gefragt habe. Und ja, jetzt habe ich es zum Glück auch drauf. Jo, Peter, du erzählst uns heute ein bisschen was über deinen Werdegang.
So ist es.
Also Country Manager Germany bei Mastercard, das wird man ja nicht einfach so. Das ist eine tolle Position. Und wir wollen mit dieser Podcast-Reihe vor allem den, ja, allen möglichen Interessenten, nicht zuletzt auch Studenten und Leute, die vielleicht gerade ihr Abi gemacht haben oder Realschulabschluss oder was auch immer, einfach mal ein bisschen zeigen, wie kommt man denn eigentlich in die Fintech-Branche? Davon hat man ja am Anfang auch oft keine Ahnung. Man kommt von der Uni oder aus der Schule raus und weiß teilweise gar nicht, was man studieren oder was für eine Ausbildung man machen soll. Wie hat's denn bei dir angefangen? So, was ist denn passiert bei dir, nachdem du aus der Schule rausgekommen bist? Hast du dann genau gewusst, okay, ich werde mal Country Manager bei Mastercard oder ich möchte in die Fintech-Branche? Was hast du gemacht?
Ja, ich glaube, Fintech kann man nicht studieren. Und vielleicht vorweggeschickt, also ich freue mich ja ganz besonders, dass ihr mich ausgewählt habt, auch gerade für die erste Folge, weil typischerweise, glaube ich, wenn wir 100 Leute auf der Straße fragen und sagen, nenn mir 3 Fintechs, dann werden wenige auf Mastercard kommen, weil wir eben dann doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Ja, also in dem Loft oder in der Garage waren wir vor 50, 60 Jahren. Nichtsdestotrotz passt es schon gut. Ne, es ist Fin, definitiv. Und es ist auch definitiv Tech. Wir sind eine Tech-Firma und machen schon lange nicht mehr ausschließlich Plastikkarten. Aber wie bin ich dazu gekommen? Also das ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Der einzige rote Faden, der sich durch den Werdegang zieht und der irgendwo Sinn ergibt mit Fintech, ist, dass ich mich schon immer für Finanzdienstleistungen interessiert habe. Und das ging dann tatsächlich los in einem dualen Studium, was ich nicht jedem empfehlen würde, braucht Leidensfähigkeit dafür, das durchzuziehen. Aber diejenigen, die Leidensfähigkeit mitbringen, die lernen viele Life-Skills und verharren nicht im Elfenbeinturm. Das hat schon seine Vorteile. Die Liebe zur Finanzdienstleistung habe ich dann mitgenommen in die Promotionszeit. Da ging es dann auch um zwar mehr mathematische Zusammenhänge, aber sehr wohl auch angelehnt ans Banking. Und über die Beratung dann, also Strategieberatung klassisch, habe ich mich dann gefragt, okay, jetzt hast du ein paar Jahre Beratung gemacht, jetzt jeder Berater muss irgendwann in seinem Leben auch einen ehrlichen Beruf lernen, und was könnte das sein? Und da ich immer Finanz gemacht habe, da ich auch IT beraten habe, war dann Payment schon naheliegend irgendwo. Mit der klassischen Arroganz, die da so ein Strategieberater typischerweise hat, dachte ich mir, dann gehst du mal 2, 3 Jährchen zu Mastercard, dann hast du auch verstanden, wie das funktioniert. Ich bin jetzt seit 2017 hier und habe immer noch nicht alles verstanden und lerne jeden Tag was Neues dazu. Und das ist das, was es auch so interessant macht, dabei zu bleiben.
Okay, einmal Mastercard, immer Mastercard. Ich würde ganz gerne aber 3 Schritte zurückgehen. Du hast gesagt, du hast dich schon immer für Finanzdienstleistungen interessiert. Lass uns ein bisschen abklopfen, wo du herkommst. Ich meine, Finanzdienstleistungen, wenn man, glaube ich, in Kitas und Grundschulen nachfragt, dann sagen ja die Kinder nicht unbedingt, ich möchte Banker werden oder sowas. Wo kommt dein Interesse her? Bist du da familiär geprägt? Hast du da eine Affinität durch deine Familie?
Überhaupt nicht. Meine Eltern sind Sozialwissenschaftler und sehen mit großer Skepsis diese ganzen Themen teilweise, die sich so im Banking abspielen. Also familiär vorgeprägt bin ich da nicht. Aber in irgendeiner Art und Weise kam ich irgendwann auf das Thema Aktien mit, ich weiß nicht, so 12 Jahren oder sowas, und habe mich dann wie viele irgendwie dafür interessiert, versucht, das zu verstehen. Das ist ja ein ganz spannendes Thema für sich, eine spannende Welt. Und so kam dann der Gedanke, einfach zu sagen, okay, wo kann man mehr damit zu tun haben nach der Schule, das wohl dann in der Bank. Und damit bin ich dann eben auf diesen Start des Werdegangs gekommen.
Mhm. Ja. Jetzt bist du meines Wissens ja in Frankfurt. Kommst du aus der Ecke und hast die Bankentürme jeden Tag gesehen?
Also bin gebürtiger Hamburger. Insofern habe ich den Hafen gesehen und hätte wahrscheinlich irgendwie Außenhandelskaufmann machen können oder sowas. Und das wäre vermutlich naheliegender gewesen bei dem Geburtsort. Aber es war, also es hat tatsächlich nichts mit dem Geburtsort zu tun. Bis auf die Tatsache, dass dann die Hamburger Sparkasse mein erster Anlaufort war und ich dort eben vor knapp 20 Jahren in die Finanzdienstleistungsbranche eingestiegen bin.
Tatsächlich ist die ja in Hamburg auch wirklich sehr präsent und auch schafft, glaube ich, für Hamburger auch ein großes Heimatgefühl, die HASPA, ne?
Auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Heiratsinstitut in Hamburg. Also sehr, sehr viele Menschen lernen sich dort kennen und finden zusammen in Partnerschaften und heiraten dann auch. Das ist also in der Hamburger Sparkasse sehr bekannt und auch ich habe meine Frau dort kennengelernt.
Dann lass uns kurz besprechen. Sebastian hat in der Anmoderation gesagt, du bist Country Manager bei Mastercard. Was macht ein Country Manager eigentlich?
Ja, also das kann man auf verschiedene Arten und Weisen schneiden. Ganz simpel gesagt, du bist verantwortlich für alles und verstehst nichts. Ganz so ist es hoffentlich nicht. Ich setze da so ein bisschen auf die letzten Jahre davor, wo ich sozusagen das Produktmanagement verantwortet habe und da doch das eine oder andere gelernt habe. Aber natürlich ist das eine Tätigkeit, die sehr, sehr vieles kombiniert. Das ist auf der einen Seite natürlich das Management unserer Verhältnisse zu unseren Geschäftspartnern, dann auf dem entsprechenden Level in Kontakt zu sein und sich auszutauschen über die aktuellen strategischen wichtigen Themen und Trends. Gleichzeitig ist aber auch nach innen gerichtet letztendlich eine gewisse moderierende Funktion für das Team. Was wollen wir eigentlich tun? Ketzerisch könnte man ja sagen, Deutschland befindet sich Technologie und Payment technisch in der Steinzeit. Also wir haben uns vorgenommen, in die Eisenzeit vorzudringen. Aber wie machen wir das jetzt eigentlich? Ja, man sieht es vielleicht, unsere Ansätze. Jetzt haben wir mit den Sparkassen ausgerechnet gerade erst eine digitale Bezahlkarte gelauncht, auch noch als Co-Badge. Das heißt, sowohl Girocard als auch Mastercard funktionieren gleichberechtigt auf dieser Karte im Mobiltelefon. Das sind aber Themen, die treibst du eben voran über viele Jahre. Wir haben ja in der Technologie- und Payment-Branche sehr, sehr lange Zyklen, was die Entwicklungen angeht, obwohl sich die Nachrichten jeden Tag überschlagen. Das heißt, es braucht auch viel Beharrlichkeit und einen klaren North Star sozusagen, in welche Richtung das gehen soll.
Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht so einen typischen Tag hast, also wo du jetzt sagen kannst, so sieht ein typischer Tag bei dir aus.
Überhaupt nicht. Also sind viele Tage, da sage ich immer Hochzeitstorte, also so 30 Minuten Telefonate-Slots, ja, alle in verschiedenen Farben und mit anderen Leuten. Sehr, sehr spannend, aber halt eben mit einer hohen Schlagzahl und hohen Frequenz. Vieles passiert aber mittlerweile, Gott sei Dank, auch wieder in der persönlichen Interaktion, wo man eben dann doch auf Veranstaltungen oder beim Kunden direkt Themen bespricht und gemeinsam erarbeitet. Und das ist eigentlich viel, viel schöner. Da freue ich mich sehr, dass uns die Pandemie so halbwegs wieder loslässt, dass wir diese Tätigkeiten wieder aufnehmen.
Aber weißt du denn abends, wenn du schlafen gehst, schon, mit wem du am nächsten Tag telefonierst? Oder ist das auch eine sehr reaktive Tätigkeit, die du bekleidest? Also wenn du morgens ins Büro gehst, inwieweit weißt du, was dich an dem Tag erwartet?
Also das ist sehr schwer zu beantworten. Also im Grundsatz bin ich sehr froh darüber sagen zu können, dass das eine relativ selbstbestimmte Tätigkeit ist. Also es gibt eine klare Vorstellung davon, was wir tun wollen. Und wir versuchen das so gut wie möglich zu strukturieren. Das heißt auch zu wissen, wann wir mit wem sprechen. Aber ihr würdet ja mit mir jetzt auch keinen Podcast aufnehmen zum Thema Fintech, wenn da auch nicht eine gute Dosis an Unberechenbarkeit und Unternehmertum und Reaktion auf Entwicklungen und Krisen dabei wäre. Also trauriges, aber leider realistisches Beispiel. Als es dann zu dem Krieg in der Ukraine gekommen ist und zu der Invasion, musste man natürlich sehr schnell reagieren, sehr schnell verstehen, welche Implikationen hat das auf unser Netzwerk. Mastercard hat sich dann ja sehr zügig auch entschieden, über die Sanktionsmechanismen hinaus das Geschäft in Russland einzustellen. Aber das sind natürlich dann sehr intensive Tage und Stunden, in denen die Abstimmung läuft zwischen Nordamerika, Europa und dann aber natürlich auch die Kaskade zu unseren Geschäftspartnern, die wir da immer bestmöglich informiert halten wollen. Das kannst du nicht planen. Das ist etwas, das passiert einfach und dann musst du rechtzeitig und richtig reagieren.
Ja, du hast jetzt auch ein gutes Stichwort schon, weil das wäre schon die Richtung, in die meine nächste Frage gehen würde. Internationalität. Also wie sind denn die Verbindungen zu deinen Kollegen außerhalb von Deutschland? Also du hast ja schon angedeutet, dass die sind ja auch relativ intensiv.
Absolut.
Wie muss man sich das vorstellen? Also einerseits von der Arbeitsaufteilung, wie viel hast du mit dem Ausland zu tun und was bespricht man so grob?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Wir sind eine sehr internationale Firma. In unserem täglichen Doing spielt sich wahrscheinlich 60% der Tätigkeit in englischer Sprache ab, weil irgendwer dabei ist, entweder aus unserem deutschen Team, dem es leichter fällt, oder jemand aus dem europäischen Team oder global, der einfach kein Deutsch spricht. Und dementsprechend ist das alles mit einem sehr internationalen Flair versehen. Und der Austausch ist natürlich sehr, sehr vielseitig. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist der Spagat, den ein Bezahlscheme wie Mastercard finden muss, ist zwischen lokalen Gegebenheiten, darauf eingehen, was in dem jeweiligen Land besonders ist, und zwischen dem Anspruch, weltweit einheitlich überall und immer zu funktionieren. Das ist auf der anderen Seite, geht das Letztere ja nur, wenn man sehr stark standardisiert. Das heißt, vielfach ist die Unterhaltung, was können wir tun, um unseren Partnern in Deutschland hier noch besser zur Seite zu stehen? Und wie lässt sich das harmonisieren mit dem Anspruch, dass Mastercard einen weltweiten Standard verkörpert?
Das schließt bei mir die Frage an, welche besonderen Fähigkeiten braucht es sozusagen, weil du sagst, das ist ja so zweigeteilt. Auf der einen Seite sehr viel lokal, ja, Besonderheiten verstehen, aber gleichzeitig sehr international. Was würdest du sagen, was sind so die Core-Fähigkeiten, die ein Country Manager für ein internationales Unternehmen mitbringen sollte?
Ja, also vielleicht eine Core-Fähigkeit, die jeder mitbringen sollte, der bei Mastercard arbeitet, ist eine sehr hohe soziale Kompetenz. Wir sind ein sehr harmonisches Team. Das heißt nicht, dass wir immer alle furchtbar lieb miteinander sind. Wir streiten uns auch hart in der Sache, aber wir gehen mit hohem Respekt miteinander um. Diese Sozialkompetenz ist sozusagen das Eintrittsticket zu uns. Da achten wir sehr darauf. Und das hört natürlich nicht beim Country Manager auf und das hört auch nicht bei unserem Europachef auf oder bei unserem Vorstand. Wenn wir jetzt das weniger abstrakt beschreiben und sagen, gut, was im Grundsatz Country Manager für ein großes internationales Unternehmen, also seht's mir nach, ich habe bisher nur Deutschland für Mastercard gemanagt. Ich kenne das nicht aus der Perspektive einer anderen Firma, aber ich würde mal unterstellen, dass ganz wesentlich dort eine Fähigkeit gegeben sein muss, zu vermitteln und intelligente Kompromisslösungen zu finden zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen, die es da gibt. Das sind zu aller Vorderst die Kunden, auf die man sich sehr stark einstellen muss. Natürlich dann auch der eigene wirtschaftliche Anspruch des Unternehmens. Und es gibt immer Stakeholder in der Firma, die auch eigene Vorstellungen davon haben, wie es zu laufen hat. Und es funktioniert typischerweise nicht mit einer Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, einfach Dinge zu wollen. Das kann man so viel, wie man möchte, aber das hilft meistens nicht. Man muss dann schon in der Lage sein, auch vielleicht mal out of the box zu denken und Lösungen zu erarbeiten, an die man ursprünglich nicht dachte, aber die Interessen von allen Beteiligten berücksichtigen. Ich glaube, wenn ich mir eine Fähigkeit aussuchen könnte, dann wäre das wahrscheinlich eine der wichtigsten, die ich dort hervorheben würde.
Das klingt nach sehr viel Diplomatie und aber auch ein tiefes Verständnis vielleicht auch für kulturelle Unterschiede im Business miteinander.
Ganz bestimmt, ja. Also wir sind ja in unserer deutschen Bubble und gerade die Payment-Bubble ist ja doch in sich relativ eng verzahnt und man trifft viele Charaktere, die sich irgendwo in gewisser Weise auch ähneln. Da sind wir natürlich drin gefangen und müssen immer den Blick öffnen und sagen, okay, vielleicht ist die Kommunikationsart, die gerade bei uns in Deutschland doch eher direkt ist und unverblümt, die ist nun mal in der angelsächsischen Welt beispielsweise anders. Vieles ist sehr, sehr indirekt und teilweise verklausuliert. Und klar, das musst du irgendwann lesen und verstehen, um da jetzt nicht in die Fettnäpfchen zu treten.
Ja, das merkt man ja relativ schnell, gerade wenn man mit dem angelsächsischen Bereich zu tun hat. Ist immer alles awesome, aber eigentlich ist es gar nicht awesome. Das steckt ja dann zwischen den Zeilen, ja.
Ja, genau.
Ja, wo wir bei awesome sind, bevor wir über deinen Werdegang jetzt noch gleich reden, der auch awesome
in
ist.
In der Tat.
Ja, wie awesome ist es denn, und jetzt kommt eine ganz banale Frage, wie awesome ist es denn in einer Position wie deiner mit Wochenarbeitszeit und Urlaubstagen? Also wie viel Freizeit hast du denn? Weil das Klischee ist ja immer so, man arbeitet sich dann in so einer Position kaputt, hat so 180 Wochenstunden.
Raucht wie ein Schlot.
Und irgendwie zwei Urlaubstage. Genau, also wenn du es sagen darfst, teile doch gern mit
Sebastian, uns, wie es bei dir läuft. Also du unterstellst mir, dass ich in Teilzeit arbeite, oder wie? 180? Nein, Spaß. Also es ist immer eine Frage, von wo man kommt und aus welcher Perspektive man das sieht. Ich bin zu Mastercard gewechselt aus der Strategieberatung. Ich glaube, das ist so, wenn ich so mir die mentale Hierarchie vorstelle, wer arbeitet sich am meisten ab, dann ist es wahrscheinlich Investmentbanking, gefolgt von den Strategieberatern und dann kommt der Rest. Das heißt also, ich habe das erlebt, wie es ist, dreistellige Stundenzeiten zu arbeiten. Und ich kann sagen, es ist viel besser, was die Work-Life-Balance angeht.
Es fühlt sich für dich an fast wie Freizeit, ja?
So ist.
Aber so Pi mal Daumen, also damit man mal so eine Richtlinie hat.
Also ich zähle tatsächlich die Stunden nicht und das variiert wirklich sehr von Woche zu Woche. Es ist natürlich auch so, dass das vielfach einfach Events auch aufs Wochenende fallen oder dass irgendwie Urlaube schwer planbar sind, weil zwischendurch dann irgendwas ist, wo man dann doch mal hinfahren oder hinfliegen muss. Es ist für mich eher das Gefühl, auf das es ankommt. Fühlt es sich an, als würde es einen erschlagen oder macht es Spaß und ist dynamisch und man arbeitet mit Menschen zusammen, die es einem leicht machen, auch mehr Stunden am Schreibtisch zu verbringen, wenn man das mal muss. Und das kann ich sagen, ist eindeutig gegeben. Und wie gesagt, also die Work-Life-Balance ist bei uns im Durchschnitt wirklich sehr, sehr gut.
Ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja auch zusammen gesprochen, irgendwie, du bist ja ein begeisterter Radfahrer. Also da kommst du auch noch regelmäßig dazu. Ich meine, wenn man dich so, und da kann ich jetzt so ein bisschen auch was verbinden, was du gerade gesagt hast. Also du bist ja nicht zuletzt auch auf unseren Events. Du bist da auch relativ oft am Rumreisen dann dementsprechend, weil du ja auch ab und zu mal auf der Bühne bei Veranstaltungen stehst. Und wenn man dich da so auf der Bühne sieht, dann kann man erahnen, dass du jetzt nicht der unsportlichste Mensch bist. Ja? Also das heißt, du kannst deiner Leidenschaft da schon hinterhergehen auch. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube mal, also Es hat sich dann irgendwann für mich rauskristallisiert, dass ich doch eher die Individualsportarten in den Fokus genommen habe, weil beim Teamsport ist es einfach so, dass man jemanden im schlimmsten Fall hängen lässt, wenn man sich nicht darauf committen kann, zu einer bestimmten Zeit da zu sein. Das klappt tatsächlich nicht immer und deswegen ist es für mich eher sowas wie Triathlon oder Radfahren. Aber das lässt sich auf jeden Fall gut in den Zeitplan unterbringen und wenn es auch nur der Commute sozusagen ins Office und nach Hause ist mit dem Fahrrad, also das funktioniert gut.
Zumal man ja tatsächlich in der Payment-Branche sehr viele sehr ambitionierte Radfahrer trifft und ihr dann ja auch sehr viel miteinander Fahrrad fahrt. Ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich mal, Sebastian hat es ja eben auch schon gesagt, auf deinen Lebenslauf kommen. Und wo man auch sehr viel Rad fährt, ist ja in Hamburg. Und du kommst ja aus Hamburg.
Schön flach, ja.
Und hast ja bei der HASPA deine Ausbildung gemacht. Du hast aber ja, also zum einen, was hast du bei der HASPA gelernt? Und du hast dann ja dein Studium oder beziehungsweise deine Ausbildung, hattest du ja auch erwähnt, quasi dual aufgebaut. Sofern ich richtig informiert bin, hast du das auch an der Fernuni Hagen gemacht? Stimmt das? Und wo war die Brücke?
Also ich hatte es eingangs angerissen. Duales Studium hat große Vorteile, weil es eben die Praxis und die Theorie miteinander verbindet. Es hat aber auch einen Nachteil. Man kommt inhaltlich einfach nicht so weit in die Tiefe, wie manch einer sich das wünscht. Nicht jeder braucht das oder wünscht sich das, aber wenn man das gerne hätte, dann braucht es da irgendwie ein bisschen mehr. Für mich war dieser Ausweg eben die Fern- und die Hagen, das berufsbegleitend zu machen. Auch das empfehle ich nicht jedem. Also viele Wochenenden und Abende gehen dafür drauf und das muss man wirklich wollen. Aber das ist sicherlich eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass man vielleicht doch noch das eine oder andere mitnimmt, was in einem stark praxisorientierten Studiengang eben nicht beigebracht wird, wenn man das denn möchte. Und ich habe gute Erinnerungen an die Fernuni.
Ja, du hast ja, also, um es auch mal bei Namen zu nennen, du hast den Diplom-Volkswirt Master of Science Economics von 2006 bis 2011 dort belegt und 2004 bis 2010 den Diplom-Kaufmann Finance, auch Master of Science natürlich. Das klingt schon heftig eigentlich, ne? Also ist das, es waren ja dann zwei, oder?
Genau, das sind zwei, wobei nennen wir das Kind beim Namen. Also Finance ist ja im engeren Sinne ist Spezialisierung von BWL. Irgendwann habe ich verstanden, dass BWL zwar irgendwie ganz nett ist, aber dass er auch nicht so richtig irgendwie in die Tiefe geht und deswegen dann noch VWL zusätzlich. Das war sozusagen der Aufschrei nach der akademischen Intensität.
Du sagst, du hast es verstanden. Wie viel Eigenarbeit war sozusagen in der Konstruktion deiner Ausbildung?
Schwer einzuordnen, oder es gibt auch mehrere Antworten auf diese Frage. Also die Eigenarbeit ist natürlich fast ausschließlich alles das, was für jeden Einzelnen, also nicht für mich persönlich, aber für jeden Einzelnen den Erfolg von einem Werdegang ausmacht. Also sich dann irgendwo zu engagieren, hinzusetzen oder auch irgendwo die extra Mile zu gehen, das muss schon jeder selbst wollen. Auf der anderen Seite vertrete ich auch immer die Meinung, dass niemand auf diesem Planeten etwas beherrscht, was ihm nicht jemand anders mal beigebracht hat. Also das heißt, ich habe sehr gute und dankbare Erinnerungen an einige Dozenten, die einfach mal dazu beigetragen haben, dass ich mich für bestimmte Dinge begeistert habe und mich inspiriert haben. Da vielleicht auch auch mehr zu tun, als man jetzt unbedingt hätte tun müssen.
Also die Frage ist ja auch nach dem Mentorship, also gerade in der Ausbildung bei der HASPA, gab es da schon jemanden, der gesagt hat, Mensch Peter, du hast Talent, du scheinst enorm ehrgeizig und arbeitswillig zu sein, hast du dir mal überlegt oder war das sozusagen intrinsisch von dir kommend?
Also in der Tat hatte ich und habe ich auch bis heute das große Glück, immer wieder Mentoren gehabt zu haben und auch selber Mentor zu sein für viele, denn ich glaube, das ist halt einfach ein Modell, was man nur weitergeben kann. Das ist keine Einbahnstraße. Und ich würde immer sagen, wer einen Mentor oder eine Mentorin sucht, der muss es schon selbst tun. Also ich denke nicht, dass man darauf man erwarten kann, dass jemand auf einen zukommt und sagt, hey, sag mal, deine Nase gefällt mir, aber ich könnte mal ein bisschen Zeit in dich investieren. Das muss man schon selber pitchen, was ich auch immer wieder gemacht habe. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, weil sich typischerweise gerade Menschen, die erfolgreich sind und zu denen man aufschaut, so ich, wie ich das zu meinen Mentoren tue, auch gern davon überzeugen lassen, einen Teil ihrer Lebenserfahrung weiterzugeben, wenn man mit der richtigen Frage zu ihnen kommt. Und deswegen kann ich auch nur jeden ermuntern, das zu tun. Wenn euch jemand über den Weg läuft, der euch inspiriert oder beeindruckt, scheut euch nicht, dort die Bitte zu äußern, ob man nicht mal in Kontakt bleiben kann und in ein Mentoring einsteigen kann.
Also du hast aber dann auch wirklich nach einem Mentoring gefragt, ne? Weil also ich kenne bloß bei meinen Stationen, ich habe sehr viel und sehr gerne Leute gefragt, die ja von denen ich gemerkt habe, okay, die haben großes Wissen. Da ist es sicherlich nicht von Nachteil, wenn ich ja das öfters mal anzapfe und mich da einfach mit denen connecte und auch wirklich von denen lerne. Aber du hast dann wirklich Mentoring auch erwähnt, also
absolut.
Um dann ja, auch ganz klar zu zeigen, ja, okay, ich möchte da dauerhaft von dir lernen und das würdest du auch so sagen, sollte man tun.
Ja, absolut. Also es ist, und ich glaube auch, also was sich für mich herauskristallisiert hat, in verschiedenen Phasen des Lebens sind verschiedene Mentoren unterschiedlich wichtig. Es ist auch vollkommen legitim, meiner Meinung nach, das nach einer gewissen Zeit auch zurückzufahren oder einschlafen zu lassen mit einer bestimmten Person und vielleicht mit einer anderen Person intensiver zusammenzuarbeiten. Es ist immer also am besten gemanagt durch eine offene Kommunikation. Also durch den Wunsch, erst einmal in ein Mentoring einzusteigen und dann aber auch sollte meiner Meinung nach der Mentee dafür sorgen, dass es auch was Sinnvolles zu besprechen gibt. Also Kaffee trinken in der Hoffnung, dass mir irgendwer mal einen guten Job anbietet, ist nicht mein Verständnis von Mentoring.
Ich würde da ganz gerne noch mal kurz zwischenhaken. Hast du das Gefühl, dass das in Deutschland schon etabliert ist? Weil dieses Mentorship, das kennt man ja gerade auch aus dem angelsächsischen Raum, da ist das ja sehr verbreitet. Das ist auch nichts Peinliches zu fragen oder auch der Mentor macht das ja gerne. Würdest du sagen, dass das auch in Deutschland mittlerweile anerkannt ist, gewünscht?
Würde ich schon sagen, ja. Also wir machen es auch ganz, unter anderem auch ganz systematisch und strukturiert bei Mastercard. Aber ich glaube, dass jeder, der bei einem Unternehmen arbeitet und dort Führungskräfte vorfindet, die er inspirierend findet, die sofort ansprechen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dort jemand nicht geschmeichelt fühlt. Das Einzige, was vielleicht passieren kann, ist, dass man gesagt bekommt, sorry, aber ich habe nicht die Möglichkeit, eine Stunde pro Quartal oder alle zwei Monate zu investieren, weil es einfach aktuell nicht passt. Sollte im Idealfall der Ausnahmefall sein, ist aber auch eine legitime Antwort. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade jetzt die jüngere Generation, also um hier vielleicht den Kreis zu schließen und alle, also im Durchschnitt ist ja, der Altersdurchschnitt in Fintech-Unternehmen ist ja recht jung, typischerweise. Also gerade diese Generation hat da überhaupt gar keine Scheu, zu Recht keine Scheu, sich Mentoren zu suchen und das aktiv einzufordern.
Lass uns mal wieder nochmal zu dir zurückkommen. Und zwar bist du dann ja, nachdem du bei der HASPA dein duales Studium abgeschlossen hattest, dann auch auf die Otto Beisheim School gegangen und die EBS. Also das sind auch nicht ganz günstige Stationen, soweit ich informiert bin. Also da zahlt man teilweise 40.000 Euro für einen Bachelor nach aktuellem Stand, soweit wir das jetzt recherchiert haben. Wie war das bei dir? Also musstest du dafür zahlen? Hattest du ein Stipendium, hast du gesagt, was ich jetzt auch schon öfters gehört habe bei Kollegen aus der Branche. Es ist zwar teuer, aber es lohnt sich, weil man das dann im Endeffekt im Idealfall vielfach zurückbekommt dann später und es sich einfach auch lohnt, so eine Station dann besucht zu haben. Wie siehst du das?
Ja, also die Station EBS war tatsächlich in der Kooperation mit der Hamburger Sparkasse. Dort hatte ich das große Glück, dass man dort in mich investiert hat und mir das ermöglicht hat. In der Tat, das sind keine günstigen Stationen oder günstigen Studiengänge, aber ich würde es ganz genauso unterschreiben, dass ein renommiertes Institut, an dem man sich aufgehalten hat, studiert hat, dass es einem hilft. Denn leider ist es so, gerade in den sehr begehrten Unternehmen oder Branchen, die Anzahl der Bewerber ist um ein Vielfaches höher als die Anzahl der Positionen. Und die Auswahlverfahren sind häufig leider sehr pragmatisch. Das heißt also, obgleich der Einzelne oder die Einzelne möglicherweise sehr viel Zeit in das eigene CV investiert hat und dort sich sehr viel Mühe gegeben hat, das alles wunderbar aufzuschreiben. In den frühen Runden wird leider einfach zu oft nach solchen Brandnames aus der Bildungsbranche geschaut. Und das mag dem Einzelnen überhaupt nicht gerecht werden am Ende des Tages. Und es kann auch dazu führen, dass man bestimmte Talente einfach nicht an der richtigen Stelle erkennt. Aber es ist so, dass es natürlich in gewisser Art und Weise eine Versicherungspolice darstellt, mit guten Brandnames auf dem CV auftreten zu können.
Nee, an der Stelle fällt mir das Buch Gestatten Elite auf den Spuren der Mächtigen von Morgen von Julia Friedrichs ein, das ich mal vor ein paar Jährchen gelesen habe. Die hat da was ganz Ähnliches beschrieben. Die hat sich nämlich mal auch angeschaut, also wie das dann eigentlich läuft, Menschen in Top-Positionen, wie sie da hinkommen. Und es ist so, wie du auch beschrieben hast, oft, also natürlich nicht immer, aber oft so, dass das ein Vorteil ist. Und sie hat so beschrieben, dass also es jetzt nicht unbedingt der Unterschied ist, was man dort lernt, also praktisch, dass die Bildung so viel hochwertiger ist, sondern dass es einfach die Connections vor allem sind, die auch die Unis haben. Würdest du das so unterschreiben? Also weil du hast jetzt gerade zum Beispiel dieses Element ausgeführt, mit dass gefragt wird oder dass das vorausgesetzt wird, oftmals noch in Bewerbungsrunden. Wie sieht es denn praktisch mit der Connection davor aus? Ist man da auch schon besser gestellt? Also lohnt sich es auch deswegen schon, sowas zu machen? Oder hast du das jetzt nicht so erlebt?
Das weiß ich tatsächlich nicht, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Aber um darauf nochmal einzugehen, diesen Punkt, wie ist das eigentlich mit dem Vernetzen sozusagen? Also meine Einschätzung dazu, ich bin jetzt tatsächlich ja nur eine Stichprobe N gleich 1, also müsst ihr mir sagen, wie belastbar ihr das findet. Auf dem Undergraduate-Level, also so Bachelor oder auch für Leute, die noch nie im Berufsleben gestanden haben, also Bachelor, Master, halte ich das für von untergeordneter Bedeutung, diesen Vernetzungsgedanken. Das ist aus meiner Sicht nicht das, was einen antreibt dort. Dort ist es meiner Meinung nach eher das Brandname der Hochschule. Dann im Postgraduate-Bereich, also sozusagen MBA oder PhD, das ist, denke ich, daran etwas ganz anderes, weil natürlich jetzt man mit Menschen in Kontakt kommt, die bereits beruflich aktiv gewesen sind, im besten Fall auch beruflich erfolgreich gewesen sind in ihren jeweiligen Unternehmen und Branchen. Und dort ist es selbstverständlich eine sehr hohe Attraktivität, sich zu vernetzen und dort auch ja, Kontakte fürs Leben zu knüpfen. Ne?
Nun hast du ja tatsächlich die doppelte Absicherung. Du warst ja sowohl auf der WHU als auch auf der EBS. Jetzt fehlt im Grunde nur noch St. Gallen. Jetzt hast du aber gerade ja gesagt, also inhaltlich ist das gar nicht das Entscheidende, dort zu sein. Also vielleicht habe ich dich da auch missverstanden, aber trotzdem würde es mich interessieren, gibt es denn etwas, was man dort lernt, was man auf den anderen, unbenommen auch guten Wirtschaftsunis, die es ja in diesem Land auch gibt, doch nochmal zusätzlich lernt?
Also vielleicht, also ich widerspreche euch ungern, also WHU kann ich leider nicht zu meinen Alma Maters zählen. Das ist ausschließlich die EBS an dieser Stelle. Aber ich glaube, ich kann trotzdem auf die Frage eingehen. Also also ist es in erster Linie eine inhaltliche oder ist es irgendwas anderes? Mhm. Ich würde es mal als Analogie versuchen. Also was habe ich jetzt zum Beispiel in der Strategieberatungszeit gelernt oder von wem? Dort habe ich in erster Linie das Glück gehabt, mit ganz vielen sehr motivierten, sehr schlauen Menschen zusammenzuarbeiten, die alle mit anderen Erfahrungshorizonten und Erfahrungswerten in den Job gekommen sind, aber irgendwo am Ende auf ein identisches Ziel hingearbeitet haben. Das Lernen voneinander ist natürlich umso erfolgreicher, je rigoroser die Auswahl der Gruppe erfolgt ist im Vorfeld. Und genau das tun ja auch die sogenannten Elite-Hochschulen, indem sie dort sehr rigorose Auswahlverfahren haben, um in der Zulassung. Das bedeutet einfach nur, man kann von besseren Leuten lernen, von besseren Peers lernen, während der Zeit dort. Und ich denke, das ist letztendlich das, was den Unterschied am Ende macht.
Was sind denn Unis, die du empfehlen würdest jetzt, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo du sagst, also wenn man sozusagen das Geld in die Hand nehmen kann oder wenn man eben ein Stipendium bekommt, dann sollte man das auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Ja, da verrate ich keine Geheimnisse. Ne? Also das sind sicherlich die Klassiker im angelsächsischen Bereich, also Oxbridge, LSE. Wir haben aber sicherlich auch sowas wie MIT zum Beispiel oder Stanford, wo ich, wenn ich die Möglichkeit hätte und die Zeit, würde ich jederzeit da gerne nochmal hingehen, einfach aufgrund der Erfahrung und der beeindruckenden Menschen, die sich da tummeln. Also das sind sicherlich die Hochschulen und die deutschsprachigen Namen haben wir ja schon alle genannt.
Wie war es denn eigentlich um deine Motivation im Studium bestellt? Also wenn man jetzt so deinen Lebenslauf sich anschaut, dann klingt der, also da sind keine großen Lücken drin. Das ist sehr, sehr straightforward und auch sehr beeindruckend. Aber wie war es um die Realität bestellt? Hattest du da Durchhänger oder bist du da durchgepowert, bis du jetzt bei Mastercard warst und es war so ein atemloses Ding? Gib uns da vielleicht mal ein bisschen Einblick in das Innenleben des Peter Rubejšek.
Ja, zurückblickend ist das also eine ganz gute Frage und zurückblickend kann man das schon in gewisser Weise als atemlos bezeichnen, zumindest die Zeit an den verschiedenen Hochschulen, weil das eben alles, jetzt bis auf die Promotion, was alles berufsbegleitend, damit eben unter hohem Druck mit sehr hoher Effizienz sozusagen durchgeführt und im Endeffekt war nie so richtig Zeit da, um jetzt eine erfolgreiche Klausur oder irgendwie einen erfolgreichen Abschluss so richtig zu feiern, weil es war irgendwie noch was anderes zu tun, was weiterlief während der Zeit. Und das ist schon in gewisser Weise eine atemlose Geschwindigkeit dann an der Stelle. Und ich hatte es ja schon zweimal gesagt, nicht jedem würde ich das empfehlen oder ich würde nicht behaupten, dass das der beste oder einzige Weg ist, um die Dinge anzugehen. Das muss man halt wollen. Jetzt bin ich halt irgendwo auch Ausdauersportler und ich glaube, da zeigt sich auch die Leidensfähigkeit, ja, und das zieht sich so ein bisschen dann durch, ja, dieses Thema.
Aber das klingt ja nach Leidensfähigkeit. Wie viel Schmerz war denn auch dabei? Weil es hören ja auch jetzt Studierende oder auch Schulabgänger diesen Podcast. Man könnte ja fast denken, um Gottes Willen, wenn ich nicht 20 Jahre durchpowere, dann kann ich niemals Country Manager werden oder niemals in der Führungsposition landen. Ist das so? Oder darf man
Nein.
tatsächlich auch einfach mal sagen, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr oder ich brauche ein Sabbatical oder ich muss mal raus, um den Kopf auch wieder frei zu kriegen? Ist das überhaupt erlaubt in einer Position wie die, die du gerade bekleidest?
Ja, also das sind ja zwei verschiedene Fragen in
Das
einer.
stimmt.
Ja, also wie ist der Weg dahin und wie ist es dann, wenn man angekommen ist oder irgendwo in einem Zwischenschritt sich befindet? Also vielleicht erstmal zu dem Thema Weg dahin. Also muss man jetzt 20 Jahre durchpowern, um irgendwas zu erreichen? Nein. Also ich glaube auch, dass ich mittlerweile seitdem ich irgendwo im Bildungswesen unterwegs war, da hat sich auch viel verändert. Ich bin eine andere Generation mittlerweile und bin wahrscheinlich auch stärker sozusagen von dieser Generation X geprägt als jetzt von den nachfolgenden Charakterzügen der nachfolgenden Generation. Ja, und ich glaube, gerade die nachfolgenden Generationen haben viel höhere Wertschätzung für Freizeit und für Ausgleich, als die Gen X sozusagen das hätte. Oder Leute, die so veranlagt sind wie diese Generation. Und ich denke auch, dass heutzutage der Arbeitsmarkt das auch akzeptiert. Notgedrungenerweise auch akzeptiert, weil die Top-Talente, die heutzutage kommen, die geben einem schon zu verstehen, dass sie auch eine gewisse Work-Life-Balance ganz gerne hätten. Und das ist auch okay. Das ist auch ein wettbewerbsdifferenzierendes Merkmal, wenn eine Firma sowas bieten kann. Wir tun da sehr viel als Mastercard, weil wir es eben erkannt haben, dass es nun mal so ist. Das War for Talent spielt sich nicht mehr über den Paycheck ab oder nicht ausschließlich, sondern es spielt sich halt eben auch darüber ab, wie ist die Unternehmenskultur und wie ist die Bereitschaft des Unternehmens eben anzuerkennen, dass Menschen eben auch mal eine Pause brauchen. Und Identisches gilt meiner Meinung nach auch auf dem Weg in die Wirtschaft, also während der Studienzeiten. Also da kann ich jedem nur empfehlen, das auch nicht im allerhöchsten Tempo zu machen, solange die Zeit sinnvoll verbracht ist.
Du hast dich 2011 im Sinne von deiner dualen Studium, ich glaube, hier kann ich mir die Frage fast selber beantworten, dann komplett aufs Studium konzentriert, wenn man sich deinen Lebenslauf mal anschaut. Ich gehe davon aus, dass das dann halt sozusagen der Endspurt war, ne?
Ja,
Vom
genau, da habe ich dann
dualen.
angefangen zu promovieren und ich habe dann mir gesagt, gut, du hast nie eigentlich Vollzeit studiert. Das wäre doch jetzt mal der Zeitpunkt, um das mal zu tun. Also kein berufsbegleitendes Studium, sondern ausschließlich Forschung, weil ich bestimmte Dinge lernen wollte durch den PhD und dafür brauchte ich etwas mehr Zeit. Und dementsprechend war das tatsächlich ein ausschließlicher Fokus für diese Jahre. Ja.
Und das war dann, glaube ich, nicht in Deutschland, ne?
Genau, ja, ich bin dann nach Großbritannien gegangen. Zu der Zeit hat es meine Frau dann nach UK auch verschlagen gehabt. Und das war auch unter anderem eine Möglichkeit, dann das privat alles besser unter einen Hut zu bringen. Zwar ist es mir nicht gelungen, in derselben Stadt zu landen, weil ich nun mal den optimalen Doktorvater woanders aufgefunden habe, aber im selben Land zu sein, das hilft ja schon. Und insofern haben wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
Ja, du bist dann nach Durham, spreche ich das richtig ausgegangen?
Ja, also das kannst du aussprechen, wie du willst. Ich sage immer Durham,
Darum, okay.
aber die Locals, die verstehst du da eh nicht. Also selbst wenn du gut Englisch sprichst, das ist ja sozusagen Geordie Country, ist alles, was da so Newcastle und Umgebung ist. Und also ich musste meinen Vermieter, wenn ich mit ihm gesprochen habe, auch mindestens dreimal fragen, was er jetzt von mir will. Das ist halt so.
Wahrscheinlich die Miete, ne?
Ja, genau die war's.
Ja, was war denn für dich in der Zeit das Spannendste? Ich meine, da ist ja vieles dann zusammengekommen, ne? Also hier einmal, wie du gerade gesagt hast, du hast dir den idealen Doktorvater ausgesucht. Vielleicht, dass du da kurz nochmal drauf eingehst, was dir da wichtig war. Und dann natürlich, wie war das Leben dort? Hast du da jetzt, also rein vom Akademischen natürlich abgesehen, noch was mitgenommen für später?
Ja, also vielleicht mal zu der zweiten Frage. Ich denke, das für mich Allerschönste an dieser Zeit war tatsächlich die Tatsache, dass ich da so im Freundeskreis war. Das waren vielleicht 13 oder 15 Leute mit irgendwie 11 verschiedenen Nationalitäten und Sprachen und 11 verschiedenen Promotionsthemen aus unterschiedlichsten Fakultäten. Und wir reden ja heutzutage total viel von Themen wie Diversity und Ähnlichem, und hat auch eine gute Daseinsberechtigung, weil es letztendlich darum geht, oder nicht immer darum geht, genau inhaltlich Bescheid zu wissen über ein Thema, sondern es geht darum, aufgeschlossen sein zu sein für den anderen und die richtigen Fragen zu stellen. Und das war in erster Linie eine Zeit von vielen interessanten Fragen und Diskussionen über verschiedenste Themen, von französischer Linguistik über keltische Begräbniskulte bis hin zu Finance und Quantenphysik. Also da kam wirklich alles vor. Und das ist eine tolle Erfahrung gewesen, die ich wirklich nicht missen wollen würde. Das Thema Doktorvater, oder also vielleicht hört jemand zu, der sich überlegt hat, mal zu promovieren. Also dazu vielleicht zwei, drei Anmerkungen. Für die Visitenkarte promovieren ist eine schlechte Idee, würde ich niemandem empfehlen. Die wenigen, die das durchhalten, werden ausschließlich leiden, und das ist einfach nicht schön. Also man sollte, wer promovieren will, der sollte das wirklich wollen, weil er Lust auf das Thema hat, was er sich ausgesucht hat, und weil er sagt, ich finde es total geil, jetzt irgendwie 11 Stunden am Tag irgendwelche Papers zu lesen, Code zu schreiben, Formeln zu lösen oder was es auch immer sei. Diese Motivation sollte da schon dahinter stehen. Und der Erfolg von einer Promotion aus meiner Sicht, und das glaube ich, das ist auch eine relativ weitläufig vertretene Meinung, der Erfolg steht und fällt mit dem Doktorvater. Der Doktorvater muss Interesse an dir als Person haben und an deinem Thema haben. Ansonsten bist du hoffnungslos ausgeliefert. Insbesondere im deutschen System, wo man zwar bezahlt wird, aber dafür auch knechten muss für den Prof, aber genauso auch im angelsächsischen System, wo man zwar nicht knechten muss, aber wo manche Professoren halt einfach sagen, wunderbar, ich nehme Doktoranden auf, das wird mir dann auf meinen Workload angerechnet, und ich investiere einfach gar keine Zeit, und dann habe ich mehr Zeit für meine eigene Forschung. Das gibt es auch. Und das sind sozusagen Konstellationen, die unbedingt zu vermeiden wären. Es braucht jemanden, der Interesse an deinem Thema hat und dir dabei auch hilft. Und das habe ich da vorgefunden in Durham.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, bist du dann Listen durchgegangen und hast überlegt, der könnte es werden und der könnte es werden, und hast ganz viele E-Mails, damals gab es ja noch gar nicht so viel E-Mail, aber hast du die dann alle direkt angeschrieben, oder wie bist du auf deinen Doktorvater gekommen?
Ja, genau. Also das ist eine gute Frage. Also zum einen habe ich natürlich mal geschaut, was sind denn die Top-Universitäten? Und Durham ist für den Themenbereich, in dem ich aktiv war, sehr, sehr gut gewesen. Zu dem damaligen Zeitpunkt ist auch eine der drei ältesten Unis in UK, und war damit auch in der engeren Auswahl. Aber genauso waren es andere auch. Ich habe dann dort mal geschaut, okay, wer ist denn da? Gibt es dort Fakultätsmitglieder, die so ein Thema bearbeiten, wo ich auch dran Interesse habe, dass ich die direkt an einfach zielgerichtet ansprechen kann? Und habe mich dann einfach da beworben, wo es solche Fakultätsmitglieder gab, auch direkt die genannt und auch kontaktiert. Und das war dann so ein sozusagen bilaterales Bewerbungsgespräch. Also die haben mich dann alle eingeladen, oder viele, viele haben mich eingeladen, mit denen mal zu telefonieren. Und die haben mich abgeklopft, aber ich habe die natürlich auch abgeklopft. Und da gab es durchaus auch das eine oder andere Angebot, was sozusagen von den Parametern des Studiums vielleicht sogar besser gewesen wäre, aber wo die Chemie nicht gestimmt hat mit dem Menschen, oder wo ich den Eindruck gewonnen habe, dass das jemand ist, der vielleicht nicht ganz so dynamisch unterwegs ist, wie ich es mir wünschen würde. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also man sollte halt dort das Gespräch suchen, heutzutage einfach Teams Call, dann sieht man auch noch die Person, wunderbar. Und Also jeder, der kann, sollte sich da sehr genau aussuchen, wem er sich für die nächsten 3, 4 Jahre anvertrauen will.
Aber spannend fand ich die Tatsache, dass du gesagt hast, du würdest im Sinne der Karriere eine Promotion gar nicht empfehlen. Warum nicht? Also
Also
scheint sozusagen die richtige Uni, WHU, EBS, St. Gallen wichtiger zu sein als der akademische Abschlusstitel, ja?
Es ist wieder für jeden Einzelnen zu beurteilen. In meinem Fall war es halt so, die Promotion habe ich genutzt, um ein bestimmtes Skillset aufzubauen, was ich vorher nicht hatte. Und das war für mich die Eintrittskarte dann unter anderem in die Strategieberatung. Da wäre ich sonst so nicht reingekommen mit dem CV, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Für andere wird es halt sein, naja, Moment mal, ich habe das gar nicht nötig oder ich habe schon sozusagen meinen Karriereweg eingeschlagen. Die brauchen auch nicht promovieren dann. Und wie gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit. Also man muss sich dafür interessieren und man muss dem etwas, der Sache an sich, also diesen 3, 4, 5 Jahren, die man damit verbringt, muss man an sich etwas abgewinnen können, um dort wirklich zufrieden zu sein und auch was rauszuziehen für sich. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch als Karrierebooster einfach nicht, das ist zu viel Investment für zu wenig Return. Ja, also DR-Punkt hilft halt schon irgendwie hier und da mal, aber wenn wir ehrlich sind, das adelt dich ja auch nicht. Ja, und am Ende des Tages ist es, also gerade in der Fintech-Branche, glaube ich, wahrscheinlich fast fehl am Platze. Ja, weil wir sind hier, viele von uns sind einfach ausgezeichnete Praktiker und Pragmatiker, die sich durch unternehmerisches Denken und Handeln auszeichnen, die Probleme lösen, die etwas sehen, was optimiert werden muss und es einfach tun, die so ein gewisses Entrepreneurship mitbringen. Das sind Dinge, die lernst du halt bei einem PhD nicht.
Das ist ja eher akademisches Vergraben in den Bibliotheken oder am eigenen Schreibtisch, ne?
Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal, weil wir jetzt hier in einem Podcast sind und das nicht lesen können und weil die Christina jetzt so oft gesagt hat, WHU, also WHU mit U wie Ulrich, ne, nicht mit O. Also es geht hier nicht um die World Health Organization, sondern um die Otto Beisheim School of Management, also die WHU. Ich muss jetzt zu meiner eigenen Schande gestehen, ich weiß gar nicht, für was das WHU steht, aber es ist auf jeden Fall die Otto Beisheim School of Management, von der wir da reden, wenn wir diese Abkürzung benutzen. Und genau, also das nur zur Klarstellung, weil ich mir vorstellen kann, dass ein paar Leute irritiert sind und sich fragen, was ist denn das? Und das nicht immer ganz so einfach ist, das O und das U zu unterscheiden, wenn man sich einen Podcast anhört. Genau, aber zurück zu Peter. Du bist dann nach der Uni, nachdem du promoviert hast, bist du dann in die Beratung gegangen. Ja, genauer gesagt zu PricewaterhouseCoopers. Ist ja irgendwo auch ein gängiger Weg für viele, die so in dieser Payment and Banking-Bubble landen. Was ist denn für dich daran das Entscheidende gewesen? Warum wolltest du dorthin und was hat dich da geprägt?
Ja, also vielleicht auch da eingrenzen. Ich bin tatsächlich zu Booz & Company gegangen, die dann sich umbenannt haben in Strategy End und so auch noch firmieren als Teil der PwC sozusagen. Also das ist der Strategieberatungsarm der PwC. Das betone ich deswegen, weil ein Big Four wie ein PwC einfach ein unglaublich vielschichtiger Konzern und Dienstleistungskonzern ist, von Wirtschaftsprüfung bis zur Managementberatung und Strategieberatung wird dort alles angeboten. Für mich führte der Weg eben in die Strategieberatung, weil ich dort zu dem Zeitpunkt für mich gesehen habe, die ideale Kombination aus Kontakt mit Menschen, ja, also mehr Kontakt mit Menschen, als wenn man irgendwo promoviert oder irgendwie sitzt und Papers schreibt, weil man in der Akademie geblieben ist. Und gleichzeitig aber Kontakt mit solchen Menschen, die ein Kaliber haben, wie man es aus der akademischen Welt gewohnt ist. Also wirklich sehr clevere Köpfe und hochmotivierte Leute. Und genau das habe ich dort auch vorgefunden. Wir hatten es ja sozusagen bei dem Punkt, was ist die Secret Sauce von Elite-Hochschulen? Und meine Metapher war, die Secret Sauce dort ist genau dieselbe wie bei Strategieberatungsunternehmen. Viele clevere Leute, von denen man sich was abschauen kann.
Ich möchte an der Stelle nochmal kurz einhaken, weil ich mich jetzt so an meine eigene Zeit, so nachdem ich mein Abi gemacht habe, erinnere. Und ich bin jetzt nicht aus einem Umfeld gekommen, das sehr akademisch war. Und bei Strategieberatern oder generell bei Beratungsfirmen, da habe ich mich dann, also damals gewundert, beziehungsweise ich konnte mir nicht vorstellen, dass man da als Uni-Abgänger überhaupt anfangen kann, weil meine Logik war dann immer so, die beraten ja Leute, die kommen aber gerade von der Uni, was wollen die denen denn sagen, was die nicht schon wissen, beziehungsweise wo kommt da die, also wenn du da vielleicht nochmal für diejenigen, denen es da genauso wie mir geht, die da nicht so wirklich firm sind, mal erklären kannst, was man denn so als Berater macht und warum das schon Sinn macht, wie das aufgezogen ist.
Ja, also sehr gerne. Das ist ja eine durchaus mysteriöse Branche. Ja, sie sehen ja nicht alle uneingeschränkt positiv. Aber letztendlich, was zeichnet ein Strategieberater aus und warum kann auch jemand Strategieberater sein, der noch nie praktisch gearbeitet hat? Das ist deswegen möglich, weil das, was der Strategieberater in erster Linie mitbringt, ist eine Methodik, eine Intelligenz und die Fähigkeit, Dinge zu strukturieren und in einen geordneten Prozess zu bringen, um dann einem Unternehmen zu helfen, Wissen, was nur implizit bisher vorhanden ist, explizit zu machen. Also jetzt mal mit weniger komplizierten Worten gesagt, jede Firma, meiner Meinung nach, jede Firma, die sich einen Berater an Bord holt, die kennt schon alle Antworten auf alle Fragen, die sie hat und auch auf die Fragen, die sie dazu bewogen haben, sich einen Berater zu holen. Die Firma ist aber typischerweise nicht in der Lage, aus eigener Kraft dieses Wissen, was da irgendwo wabert, in einer Art und Weise zusammenzubringen und aufzubereiten, als dass man auf der Basis Entscheidungen treffen könnte. Und das ist die Aufgabe des Beraters. Und dafür braucht es jetzt nicht unbedingt tiefes inhaltliches Know-how. Das hilft, aber das ist keine zwingende Voraussetzung. Es braucht in erster Linie die Fähigkeit, eine Struktur aufzustellen, entlang derer man systematisch ein Thema durchanalysieren kann, um sicherzustellen, dass man nichts vergisst, aber auch keine Energie darauf zu verschwenden, Dinge doppelt anzuschauen und dann eben zu einer Entscheidungsgrundlage für den Vorstand zum Beispiel zu gelangen.
Hast du den Film Moneyball gesehen mit Brad Pitt?
Den kenne ich gar nicht.
Ja, das ist vielleicht also für diejenigen, die sich das Ganze nochmal irgendwie verdeutlichen wollen, vielleicht ein ganz anschauliches Beispiel aus meiner Sicht. Ich sage es deswegen, weil er zufällig so gut passt und weil ich ihn gestern gesehen habe. Da geht es um ein Baseball-Team und die mit einem sehr, sehr knappen Budget sich behaupten müssen in der Liga gegen Teams, die da das Vielfache zur Verfügung haben. Und die müssen eine Mannschaft für die kommende Saison zusammenstellen. Und dann kommt da eben, also der General Manager stellt dann einen jungen Yale-Absolventen, der dann stellvertretend natürlich dann in dem Fall als Beispiel für die Berater dann steht, ist übrigens basiert auf einer realen Geschichte. Und der fängt dann an, ein computergestütztes Statistikverfahren zu benutzen, um die statistisch am besten geeigneten Spieler für die Mannschaft zu rekrutieren. Und nach so ein paar Anfangsschwierigkeiten hat sich das dann rausgestellt, war das eine Methode, die so ein bisschen die Arbeitsweise revolutioniert hat, die Scouts dann an den Tag gelegt haben. Und das ist dann später auch adaptiert worden. Und das illustriert es vielleicht auch nochmal ganz gut irgendwie, warum das eben Sinn machen kann, dass man eben als Uni-Absolvent da in die Beratung gehen kann. Ist mir jetzt nur gerade noch so am Rande eingefallen. Ja.
Schönes Beispiel.
Ja, ist auch ein netter Film, also kann ich empfehlen. Und aber du bist dann bei PricewaterhouseCoopers gewesen und dann bist du ja zu Mastercard gegangen, ne? Danach.
Ich habe da noch eine Zwischenfrage, ganz kurz. Du hast, also man hat ja immer das Gefühl bei PwC und bei den ganzen Strategieberatungen, da sitzen ja nur hoch ausgebildete BWLer. Würdest du auch sagen, also ich meine, wenn ich mir so anhöre, was so Strategie bedeutet, und ich meine, es gibt ja Menschen, die können durchaus strategisch denken, Fäden entwirren, neu zusammenfügen, haben aber gar keinen BWL-Hintergrund. Würdest du sagen, das können auch Absolventen anderer Studiengänge sein, die sich dort bewerben?
Unbedingt, ja. Und auch hier kommt wieder die Unterscheidung zwischen Strategy End und PwC zum Tragen. Bei PwC ist es ein Riesenunternehmen weltweit, was sehr viel Wirtschaftsprüfung macht und Steuerberatung. Und das sind natürlich in erster Linie Leute, die sowas studiert haben. Müssen sie sein, da kommt es auf inhaltliches Spezialwissen an. In der Strategieberatung aber ist das überhaupt nicht so. Und da sind Kollegen dabei, die mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen da kommen. Also Juristen, Menschen, die beim Militär ihre Ausbildung gemacht haben, Naturwissenschaftler, also der Mix macht's, ja, und je weniger BWLer, desto besser, wenn man mich fragt.
Interessanter
Obwohl
Punkt.
Ich selber einer bin, ja, aber es ist je diverser das Team, desto besser ist es am Ende.
Weil du sagtest, Juristen, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, was bringen die denn nochmal anderes mit als das, was du sozusagen aus deiner Ausbildung mitgebracht hast für die Strategieberatung? Was ist dir da aufgefallen?
Was die Leute eint, die du da vorfinden wirst, ist eine hohe Neugierde und Motivation, Fragen zu stellen und auch die Antworten darauf zu suchen. Was sie unterscheidet ist, und das kommt eben wegen der verschiedenen Hintergründe, welche Fragen und wie stellen sie die Fragen? Und das ist letztendlich das, was es so interessant macht, verschiedenste Disziplinen im Team zu haben.
Ich habe da noch eine Mini-Anekdote, ganz kurz, weil es einfach so, weil das ist wirklich das Abgefahrenste, was mir untergekommen ist. Ich war mal bei einem Event, das war von Autodesk, das ist ein Softwareunternehmen, ja, die ist ziemlich groß, mehr muss man dazu nicht sagen, ja, aber da war einer da, der war in dem Team drinnen, der hat Theologie studiert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie bist du denn da hingekommen? Da hätte ich nie gedacht, dass jemand, der Theologie studiert, dann am Ende bei einem Softwareunternehmen landet. Und der war dann auch eher so im Vertrieb drinnen. Und der hat mir dann erzählt, ursprünglich hat er, was nahe lag, ja, bei einem Verlag angefangen für Bibeldruck, ja, und ist da so ein bisschen ins Marketing gegangen und ist dann irgendwie bei Adobe gelandet und am Ende bei Autodesk. Also es gibt ganz verrückte Geschichten und ich finde das auch immer wieder ganz interessant und auch ganz wertvoll, sowas mal zu teilen. Weil manche ja dann denken, okay, ich habe jetzt was studiert, will mich umorientieren und haben dann irgendwie Angst, diesen Weg zu gehen. Also es ist durchaus möglich. Ja, also das
ja, am Rande. Und vielleicht nur, um da zu ergänzen, also ich glaube, dass dieser Grundgedanke, also das, was ich studiert habe, sowas sollte ich dann auch bitte im Beruf machen, das ist sehr deutsch. Ja, das ist eine sehr deutsche Denkweise. Spätestens seit wir auf das Bachelor- und Master-System umgestellt haben, sollten wir aber auch diese Denkweise umstellen, weil das Bachelor- und Master-System ist darauf ausgelegt, in erster Linie eine exzellente Ausbildung zu genießen in irgendwas. Und was man danach tut, ob man eben als Theologe in den Softwarevertrieb geht oder als Architekt im Investmentbanking landet, ist in der angelsächsischen Welt völlig egal. Und das passiert sehr, sehr häufig dort. Sehr viel häufiger als bei uns. Ich glaube, es ist auch gesund, dass es so ist. Und davon könnten wir mehr vertragen.
So, jetzt Mastercard, Sebastian.
Ja, Mastercard, was gibt's denn noch viel zu erzählen, ja? Ja, nee, wir müssen ja unwiderruflich nochmal zu Mastercard kommen, weil du da jetzt bist. Wir haben am Anfang ja ganz gut auch schon zusammengefasst. Du hast es uns erzählt, was du da so machst. Jetzt wäre es natürlich gemein, dich zu fragen, ob du noch irgendwie nach Mastercard was anderes ist, wollen wir dich jetzt nicht fragen natürlich, ne? Aber wenn du nochmal so zurückblickst, also war das jetzt die logische Konsequenz, dass du bei Mastercard gelandet bist? Also es war ja jetzt nicht der Masterplan, ja, dass du bei Mastercard gelandet bist, wie wir jetzt gelernt haben. Aber ja, was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der dich jetzt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, der dich jetzt fragt, wie wird man denn jetzt Mastercard Country Manager? Muss man dann genauso einen Weg gegangen sein? Gibt es auch eine Möglichkeit, da anders irgendwie zu landen, theoretisch oder auch in ähnlichen Positionen? Muss jetzt nicht bei Mastercard Country Manager sein, sondern generell so die Kategorie, sage ich mal. Wir haben ja gerade auch so von etwas weniger geradlinigeren Lebensläufen geredet. Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Gibt es da noch zu hohe Hürden? Was würdest du sagen?
Ja, die Promotion kann man sich ja schon mal sparen.
wenn man nicht dafür brennt,
ja.
Ja, also selbstverständlich ist es kein Patentrezept. Also es gibt auch gar kein Patentrezept, in Führungspositionen zu kommen, meiner Meinung nach. Das ist am Ende, je weiter weg man vom Studium ist, desto mehr entscheiden die Qualitäten des Einzelnen, und zwar Soft-Qualitäten des Einzelnen, gar keine Hard-Skills mehr. Und desto mehr spielt natürlich auch eine Rolle, die Gunst der Stunde, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Also das heißt, es wäre, glaube ich, vermessen jetzt zu sagen, ich plane jetzt meinetwegen Deutschland-Chef von, sagen wir mal, Google zu werden. Und jetzt weiß ich muss hier 5 Häkchen in Checkboxen setzen und dann bin ich in 7 Jahren da. Also das funktioniert einfach nicht. Ja. Warum bin ich noch hier? Ich bin noch hier, weil es mir jeden Tag Spaß macht und ich jeden Tag was Neues lerne. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man mit der notwendigen Neugierde und dem Spaß daran, eben Dinge zu verstehen und auch zu verändern und zu verbessern, durchs Leben geht, dann werden sich viele Türen öffnen. Kann man jetzt davon ausgehen, dass motivierte, neugierige Menschen, die sich auch nicht zu schade sind, dafür sich die Hände schmutzig machen, dass die alle irgendwo dann mal sozusagen in irgendeine verantwortungsvolle Position übernehmen? Natürlich nicht. Das hängt dann, ist auch die Entscheidung des Einzelnen. Manche wollen es auch gar nicht. Manche sagen lieber, ich bringe zwar alle Qualitäten mit, die ich dafür bräuchte, aber ich entscheide mich eben bewusst aus verschiedensten Gründen, sei es die Work-Life-Balance, sei es familiäre Situation, Wohnort, was es auch immer ist, das nicht zu tun. Und das ist auch genauso legitim. Am Ende muss jeder in der Position landen, die ein erfülltes Leben gibt. Und das, ja, das ist für jeden etwas anderes. Und da gibt es kein richtig und kein falsch.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube sogar auch, dass es idealerweise so ist, dass man einfach, und ich glaube, das ist bei dir der Fall auch gewesen, so wie ich das jetzt alles rausgehört habe, dass man einfach was macht, worauf man Bock hat, was einem Spaß macht, dann fühlt sich das auch eben nicht an wie, ich weiß nicht, ich knechte mich jetzt irgendwie in der Uni kaputt, sondern ich habe da Bock irgendwie, mich mit den Dingen zu beschäftigen, weil ich halt einfach total Interesse daran habe. Und da muss einfach jeder für sich selber sehen, was einen am meisten interessiert, ob das jetzt BWL ist oder eben Theologie oder was auch immer. Und ich glaube, dann kann es auch erst, ja, dann hat man erst die richtig oder idealen Voraussetzungen dafür, später dann mal in eine hohe Position zu kommen, weil man, wenn man für eine Sache brennt, dann saugt man das Wissen auch irgendwo auf und dann baut man auch viel leichter die Expertise auf, die es dann im Endeffekt auch braucht, um später mal in so eine Position zu kommen. Und deswegen, also wenn ich eine Empfehlung geben würde, würde ich einfach allen sagen, Leute, macht, was ihr wirklich machen wollt, wo ihr sagt, okay, da kann ich mich, wenn ich will, den ganzen Tag dran setzen. Ja, ich meine, klar, Freizeit darf nicht zu kurz kommen, aber geht in die Richtung und schaut nicht irgendwie von vornherein irgendwie, aha, BWL, da gibt's klischeemäßig viel Geld oder sichere Jobs oder was auch immer. Klar, ist natürlich auch immer ein Faktor, aber im Zweifelsfall könnt ihr in jeder Branche ein gutes Einkommen generieren, wenn ihr eben gut in der Sache seid und da sind natürlich die besten Voraussetzungen gegeben, wenn man eben für die Sache auch brennt und wenn man das nicht einfach nur macht, um ja Geld zu verdienen.
Und wir sprechen ja über das Thema sozusagen How I Got Into Fintech. Also ich möchte meinen, dass in keiner anderen Branche oder kaum einer Branche so wichtig ist, auch mit einem gewissen Pragmatismus und einer Bescheidenheit an die Sache ranzugehen, dass man sich halt eben auch jeder Aufgabe annimmt, die gerade auf einen zukommt und sich nicht zu schade ist, das zu tun. Das ist teilweise meiner Meinung nach viel wichtiger als glamouröse Hochschulen oder irgendwas anderes, sondern eben auch die Bereitschaft, einfach alles zu machen, was es gerade zu tun gilt. Weil wir typischerweise alle miteinander, und da spreche ich natürlich als Mastercard aus einer sehr luxuriösen Situation, das ist bei kleineren Fintech-Unternehmen natürlich noch ganz anders, unter sehr schmalen Ressourcenbedingungen arbeiten. Da braucht es einfach vollen Einsatz von allen. Und diejenigen, die bereit sind, diese extra Mile zu gehen, das sind auch diejenigen, die dort erfolgreich sein werden.
Gut. Das klingt doch nach einem wunderbaren Schlusswort. Und wir haben auch fast eine Punktlandung geschafft, weil wir ja immer so die Stundenmarke anpeilen. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Peter, dass du dir da die Zeit genommen hast und vor allem auch deine Journey so mit uns geteilt hast. Das war wirklich sehr, sehr wertvoll, da mal reingehört haben zu dürfen.
Ja. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und auch wenn der Lebenslauf sehr straight ist, finde ich, glaube ich, hast du für viele, die das jetzt hören werden, trotzdem einfach auch gut vorgezeichnet, was es heißt, auch nicht so zu sein wie du und trotzdem einfach gute Tipps zu geben und gute Hinweise auch darin, ja, dass es viele Wege gibt, ja, um tatsächlich auch in der Fintech-Branche seinen Platz zu finden.
Und vor allem auch, was dann auch mal hinter so einem Lebenslauf steckt, ne? Also wenn man das erstmal so liest, dann denkt man sich so, wow, wie schafft man sowas? Ja, aber das hat es jetzt alles auch sehr gut ausgefüllt und uns illustriert, was da eben dahinter steckt und eben diese Leidenschaft, wenn man die hat, das ist alles nicht so vom anderen Stern, wie man sich jetzt irgendwie vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man halt irgendwie so den auf DIN A4-Format vor sich hat. Nichtsdestotrotz sehr beeindruckend, ja. Das ist auch wirklich sehr schön für uns. Auch die verschiedenen, werden wir in den nächsten Folgen dann auch sehen, die verschiedensten Lebensläufe dann mal hier behandelt zu haben. Weil genau darum geht's ja in dem Podcast. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, falls ihr es noch nicht schon gemacht haben solltet. Und das nächste Mal wieder einschaltet. Uns gibt's einmal im Monat. Und dann freuen wir uns, wenn es wieder heißt How I Got Into Fintech, Karrierewege in die Branche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.